Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute darf ich in der Teamsitzung begrüßen den Alexander Eisenhut. Der Alexander Eisenhut sitzt in Freiburg und ist Softwarearchitekt und hat sich auf die Fahne geheftet, anderen Softwarearchitekten, vor allem angehenden Softwarearchitekten, den Start leichter zu machen, schnell in ihre Rolle zu kommen, die Hürden, die es da gibt, zu überwinden. Und ist ein eingefleischter Experte bei Embedded Systems Softwareentwicklung. Und wenn du da jetzt denkst, um Gottes Willen, wovon reden wir jetzt, bleib dran, weil ich bin mir sicher, der Alexander wird das wunderbar erklären können und auch dir einen Mehrwert geben. Hallo, herzlich willkommen, Alexander.
Hallo Markus, schön bei dir dabei zu sein.
Dankeschön, dass du die Zeit nimmst. Gehen wir doch gleich rein. Erzähl mal kurz, was ist denn überhaupt Embedded Systems Software Engineering? So, das ist ein Außerkrieg.
Fangen wir mal mit dem Begriff Embedded Systems an. Das ist ein System, das meistens sehr spezifische Anforderungen hat und diese dann auch extrem gut umsetzt, beziehungsweise umsetzen muss. Ich sage immer so ein ganz plakatives Beispiel, ist immer das ABS-Bremssystem. Das ist ja ein System für sich und das muss einfach zuverlässig funktionieren, ist aber eingebettet in ein Auto zum Beispiel und deswegen ein Embedded System. Also es ist ein eingebettetes System. Das kann zum Beispiel auch eine Kaffeemaschine sein, ne? Das ist eingebettet in die Umgebung. Ne? Du bist als Anwender dran und drückst das Knöpfchen und vielleicht ist auch noch ins Internet eingebettet oder. Also Embedded Systems sind eigentlich so allgegenwärtig. Vielleicht hat man es nicht so im Fokus, aber ja, gibt es eigentlich auf der ganzen Welt, wenn du dich umschaust. Du schaust dein Telefon an, du schaust deine Geräte um dich drum ran und es sind ja inzwischen wahnsinnig viele digital und haben dort eigentlich einen Controller, also ein Stück Hardware drin. Und da drauf ist eine Software. Und genau diese Software ist mein Arbeitsfeld.
Wahnsinn. Also ich mache es auch schon eine Weile, du auch schon. Also du hast gesagt, seit 30 Jahren machst du das. Also bei mir war so die erste Erinnerung an so CNC-Systeme, also Maschinensteuerungen, die da direkt auf der Hardware laufen. Also die kleinen und Anführungszeichen Hilfssysteme, die wir da rund um uns herum haben und sich oft gar nicht wahrnehmen. Und ohne die nichts geht, ABS, wenn das nicht funktioniert, das wäre schon bitter. Also du schreibst die Software für diese Systeme, du entwickelst die Software für diese Systeme und bist Softwarearchitekt. Erzähl uns noch, was ist denn jetzt ein Softwarearchitekt in diesem ganzen Universum?
Ja, Markus, da wäre ich jetzt beinahe ins Wort gefallen. Ne? Ich glaube, Software geschrieben habe ich tatsächlich vielleicht vor 10 oder 15 Jahren das letzte Mal. Ne? Und ich glaube, da ist es einfach am besten zu erklären, was denn der Unterschied zwischen einem Entwickler und einem Architekten ist. Ne? Jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir so ein bisschen ein komplexes System haben, das nicht nur eine ganz, ganz einfache Aufgabe hat, sondern einfach komplexe Software ist. Und da braucht es jemand, der die Qualitäten dieses zu entwickelnden Systems kennt. Jetzt, was können Qualitäten sein? Das kann sowas sein wie Zuverlässigkeit oder Flexibilität oder Effizienz. Das sind so solche Dinge, die sind, man spricht im Engineering von nicht funktionellen Anforderungen, die nicht direkt mit der Funktion in Bezug haben, aber die extrem wichtig für das System ist. Also zum Beispiel ein ABS muss sicher sein. Na, und das ist ein ganz kritisches Merkmal des Systems. Und wie man diese Sicherheit herstellt, da kümmert sich unter anderem der Softwarearchitekt drum, nämlich dann, wie das in die Software verankert wird. Na, da gibt es meistens dann redundante Pfade. Das heißt, wenn ein Pfad ausfällt, muss der andere einfach direkt übernehmen. Und das muss natürlich richtig engineert werden in der Software. Und darum kümmere ich mich natürlich mit dem Team. Früher war es vielleicht eher der Architekt, der so eine Zeichnung gemacht hat und hat sie dann dem Team gegeben und das Team musste sie umsetzen. Aber inzwischen, und das ist meine Berufswelt, agieren wir in agilen Teams. Das heißt, die verschiedenen Domänen arbeiten zusammen und auch die Entwicklung an sich ist ja an einem anderen Prozess aufgehängt.
Okay. Das heißt, wenn wir jetzt da zum Beispiel Zitat aus der Datenschutzgrundverordnung nehmen, nicht Security by Design, dann wärst du der, der was dieses Design, diese Security in das Design reinbringt, also in diese Architektur reinbringt, dass die sichergestellt ist, wenn man personenbezogene Daten da verarbeiten würde.
Genau. Da würde der Security-Experte, was ist für uns denn die relevante Sicherheit kommen? Und aus meiner Domäne, wo ich unterwegs bin, müssen dann verschiedene Konzepte oder Dinge beachtet werden. Genau. Und das plane ich dann und vereinbare das mit dem Team, wie die Umsetzung erfolgt.
Okay. Und das ist schon angesprochen, es wird jetzt agil gearbeitet. Wo in dieser agilen Landkarte bist denn du da? Wo sitzt denn du da?
Also ich glaube, der meist angewendete Prozess ist Scrum. Ne? Mhm. Und Scrum hat verschiedene Rollen. Da gibt es einen Scrum Master, der kümmert sich um den Prozess an sich, den Product Owner, der bringt die Anforderungen rein. Und dann gibt es das Team, das die Anforderungen dann umsetzt. Und ich bin Teil des Teams.
Aha, okay. Also du hast dann viel mit Product Owner zu tun, weil der muss dir die Anforderungen liefern, oder, auf die es eben ankommt. Und du übersetzt es dann für die, die dann wirklich coden, dann setzt den Rahmen fest, nachdem die anderen coden.
Ja, da bist du ziemlich nahe dran, genau. Ha! Nämlich, ha, super.
Aha, also, der Mensch hat
es. Muss doch der Architekt ein Auge drauf haben, ob auch die Qualität der Anforderung so ist, als ob man es verstehen kann. Ob man jetzt nicht nur einen Aspekt beachtet hat, sondern ob es vielleicht noch gut fallen, schlecht fallen, was passiert, wenn geklärt ist. Und mit dem sehe ich eigentlich in der Software, die ich gut kenne, wo Erweiterungen notwendig sind. Ne? Vielleicht muss man die bestehende Software dann ein bisschen anpassen. Vielleicht ist das schon offen und man kann gerade an der Stelle weiterschreiben. Und das ist dann quasi meine Arbeit, das Gesamte im Blick zu haben und das Konkrete dort, sag ich mal, wartbar und gut einzubringen.
Wartbar hast du gerade erwähnt, gell? Das ist ein wichtiges Stichwort. Weil spätestens seitdem diese Systeme ja meist irgendeinen Anschluss in ein Netzwerk haben, auf der Internet, sind wir dann im Bereich Internet of Things, nicht? Und dann haben wir das Thema, dass wir die ja warten müssen, also updaten müssen.
Ja, ja.
Ja, und da gibt es ja doch ein paar so, ich sage jetzt nicht, wie die nennen, schlechte Hersteller, die dann unwartbare oder schwer wartbare Systeme in die Welt bringen und dann riesen Sicherheitslücken aufreißen, mit denen wir Infrastrukturmenschen dann wieder damit kämpfen dürfen. Wie ernst nimmst du das Thema? Wie ernst nimmt es deine Branche? Beziehungsweise wie geht ihr überhaupt jetzt in dem industriellen Umfeld damit um?
Also die Wartbarkeit hat erstmal zwei Aspekte. Du natürlich als Anwender eines Systems möchtest das System warten. Ne? Du möchtest doch vielleicht ein Firmware-Update reinbringen oder sowas in der Art. Aber für mich als Architekt ist Wartbarkeit sämtlicher Aufwand, den ein Team machen muss, um Erweiterungen zu machen, um die Verifikation zu machen, um auch Fehler analysieren zu können. Alles das spielt in die Wartbarkeit rein. Und jetzt schlage ich nochmal einen Rahmen. Der Architekt ist eigentlich aus Sicht des Projektmanagements der sich um Risiken kümmert. Ja, und du hast jetzt ein Risiko, wenn du jetzt ein Software-Update machen möchtest und es bricht mittendrin ab und du hast ein System, das nicht mehr benutzbar ist. Furchtbar. Also das ist ja auch für den Systemhersteller ganz wichtig. Deswegen, auf deine Frage zurückzukommen, das wird ganz wichtig genommen. Das heißt, dieses Software-Update-Thema, das ist so zu konzipieren, dass es zu jedem Zeitpunkt unterbrochen werden kann und dann in einen sicheren Zustand oder in einen funktionierenden Zustand zu überführen ist. Ja, absolut.
Ja, Wahnsinn, ja. Ja, also da hätte jetzt dann ein paar emotionale Techniker gleich bei mir, die viele Geschichten erzählen von Systemen, die man updatet, dann bricht Update ab und dann kannst du vom Anfang die zu flashen, weil die einfach gar nichts mehr machen. Also das kommt leider noch viel zu häufig vor. Und wenn ich das dann richtig interpretiere, gehört bei dir dazu auch diese Ausnahmebehandlung, also was passiert, wenn was passiert, was nicht sein soll. Also diese berüchtigte Fehlermeldung, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten, ohne weitere Info. die sollten nicht passieren, wenn der Architekt da genau drauf geschaut hat, oder?
Genau, das ist dann, da muss die Software einfach zuverlässig sein und so entworfen sein, dass diese Fehler nicht bis an die Grenze des Systems kommen und dann den Kunden vor unlösbare Aufgaben stellt, sondern muss im System behandelt werden. Und es ist leider so, dass das Wesen der Software so ist, dass keine Fehler zu haben sehr, sehr aufwendig ist. Man kann es absolut erreichen, aber da gehört einfach genug Zeit und genug Sorgfalt bei der Planung einfach dazu. Und du hast vorher angesprochen, genau. Ich habe ja eine Dienstleistung, dass ich Mentoring mache mit Softwarearchitekten. Das funktioniert so, dass ich natürlich Kunde und Architekt kennenlernen muss, aber ich begleite ihn dann quasi eins zu eins bei seinen Herausforderungen über eine gewisse Zeitraum. Das heißt, er hat eine Menge von Aufgaben, die er erledigen muss, und dann picken wir uns raus, was es wirklich die architekturrelevanteste ist, wo mein Wissen ihm dann einfach extrem gut weiterhilft. Und wir telefonieren uns dann immer wöchentlich zusammen und ich mache nicht die Architektur von ihm, sondern ich gebe ihm einfach Praxistipps und Hinweise, welchen Weg er gehen sollte. Es ist zum einen hast du ja den Architekturaspekt, also den technischen Aspekt, aber das ist auch wichtig, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal anklingen lassen. Wenn Softwarearchitekt und Team, Entwicklungsteam zu weit auseinander ist, wird sich die Software nicht nach der Architektur entwickeln, die man zusammen macht, sondern es gibt dann so Insellösungen. Und es wird dann, wenn das extrem schlecht ist, das Verhältnis zu so einem Big Ball of Mud, sagen wir auch in der Software, zu einer nicht wartbaren Software, zu, vielleicht sagt hier Spaghetti-Code was, ein extremes Beispiel. Aber deswegen ist auch so wichtig, dass man mit dem Team zusammenarbeitet, weil ein Architekt hat nicht nur technische, sondern auch soziale Herausforderungen.
Ist ja auch, wie man behauptet, ein gewisser Dolmetscher zwischen den Anforderungen des Product Owners, beziehungsweise ja, dann auch zum Kunden hin, und denen, die das dann coden. Weil ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder ob du das kennst, dass doch manche sagen, ja, es funktioniert ja eh. Also es macht ja eh das, was es soll, nur halt vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ein Anwender damit gerne umgehen möchte. Kann das sein?
Also, das ist ein schönes Wort. Ne? Der Kunde und das Entwicklungsteam, die sollten eigentlich dieselbe Sprache sprechen. Und der Vermittler ist ja der Product Owner. Das heißt, diese Anforderungen, die er versucht zu beschreiben, sollten dasselbe Wording haben, wie es auch in der Software zu finden ist. Ne? Wenn ich da einen Bruch habe, in dem was draußen gesprochen wird und drinnen, dann habe ich, muss ich ja immer übersetzen im Kopf. Das macht dich ja verrückt. Ne? Und das ist auch ein kleiner Aspekt, aber da kannst du als Architekt mit deiner Erfahrung natürlich gegenwirken, indem die Dinge wie in der Software so heißen, wie die Dinge da auch draußen heißen. Und du musst im Unternehmen auch dafür sorgen, dass dann konsistentes das Wording einfach ist. Ne?
Auch an okay. Aufgaben. Woran siehst du die größten Hürden oder die größten Stolpersteine für einen Softwarearchitekten? Möglicherweise, wenn er gerade anfängt in seiner Rolle.
Ja. Da die Frage, wie wird man eigentlich zum Softwarearchitekt? Es ist draußen leider noch nicht so verbreitet, dass diese Rolle so explizit adressiert wird, sondern die kriegt so jemand in die Schuhe geschoben, sage ich mal so. Der Entwickler, der lange dazu bei ist, ne, der kennt die Software gut. Aber der will ja jetzt vielleicht auch gar nicht so Architekt werden, aber der hat eigentlich diese Aufgabe so implizit, wenn man sie nicht benennt und ein Rollenverständnis hat, dann ist das extrem schwierig.
Also der macht das dann notgedrungen halt mit, weil irgendwie so aus dem Gefühl heraus oder aus der Erfahrung heraus weiß, irgendwer muss sich halt darum kümmern, dass der so eine Struktur hat. Und gleichzeitig hat er nicht die Rolle und wahrscheinlich dann auch nicht die entsprechenden Kompetenzen und Befugnisse, das durchzusetzen. Muss da quasi sich da irgendwie im Rudel jeden Tag der Platte kämpfen, oder wie geht das dann?
Ja, aber es ist auch noch eine relativ junge Gilde von Softwarearchitekten. Also es gibt so den ISAQB, das ist so ein Ausbildungsprogramm, das ein Verein vorantreibt. Es gibt auch Pendants dazu, natürlich im Ausland mit ein bisschen anderen. Aber das Verständnis, was ein Architekt machen soll und um was er sich kümmert, das wächst auch erst gerade so heran. Und oftmals ist dann so, dass dieser Senior-Entwickler dann auch auf so eine Schulung gibt, weil das heißt ja Softwarearchitektur, und dann kriegt er da diese Grundlagen mit, gibt es auch an verschiedenen Stufen, und dann kommt er montags wieder zur Arbeit. Ne? Und dann sagt er, oh, cool, coole Sachen kennengelernt, aber dann ist er wieder mit dem System Unternehmen konfrontiert und wie bringe ich das jetzt bitte an den Start? Und auch da, das war eigentlich eine meiner Motivationen, mein Mentoring anzubieten, weil ich kenne dieses Gefühl, Fortbildung war total cool, aber jetzt in die Praxis umzusetzen. Und da kann ich ihm einfach helfen, da den Schritt zu gehen.
Verstehe. Da kommt man motiviert von der Fortbildung zurück. Und die anderen denken, ach ja, da hat er was Gutes eingerufen. Wird schon wieder vorbeigehen, der Rausch. Und dann wieder beim Tagesgeschäft weiter. Ne? Verstehe. Wie lang läuft denn jetzt das am Mentoring eigentlich? Wie lange begleitest du denn die Leute?
Also ich biete Pakete von, sage ich mal, 2 Monaten an, um einfach da reinzukommen, um Probleme zu machen. Manchmal hat man nach 2 Monaten schon Dinge gelöst, aber oftmals hat es einfach ein Follow-up und ich begleite dann einfach den Architekten auf seinem Weg. Man kann ja auch mal ein Weilchen unterbrechen und dann später wieder, wenn irgendwie eine neue Herausforderung reinkommt, das wieder fortsetzen.
Okay. Und ist das eigentlich unabhängig davon, mit welcher, auf welcher Entwicklungsplattform dann weitergearbeitet wird?
Wenn du jetzt die Technik meinst, ne? Embedded Systeme haben eigentlich von der Programmiersprache eine überschaubare Variabilität. Das ist entweder C, C++ oder vielleicht kommen jetzt mal so ein bisschen Rust, aber es hat sich noch nicht, sage ich mal, durchgesetzt am Markt. Und eigentlich ist es relativ egal. Die Anforderungen eines Architekten sind weniger wirklich technischer Natur, sondern wie ich es ja schon gesagt habe, von den Qualitäten her. Ne? Und deswegen ist das erstmal unabhängig davon, ja. Aber auf dem, ich sag mal, am effektivsten bin ich vielleicht in Embedded Systems unterwegs.
Okay. Kannst du uns jetzt, ohne zu viel zu verraten, ein paar Praxisbeispiele geben, die du mit gelungener Architektur lösen hast können?
Ja, zum Beispiel, es geht ja immer um die Flexibilität von Systemen. Also, wenn ich jetzt Hersteller von einer Produktlinie bin, von Geräten, sagen wir mal Sensoren, und diese Sensoren müssen in verschiedenen Kundensystemen sein, diese Sensoren haben vielleicht auch eine unterschiedliche technische Ausprägung, dann weiß ich als Architekt schon genau, an welcher Stelle der Software wir eine Variabilität haben. Und wenn ich diese Variabilität mit einem gelungenen technischen Konzept abdecke, dann habe ich quasi vorausgedacht. Und wenn es Produkt X, Y und Z kommt, dann kriege ich nicht diese unwartbaren Strukturen in der Software, sondern dann habe ich eine saubere Schnittstelle, an der ich dann die Variabilität ersetzen kann.
So. Okay. Also jetzt nochmal runtergebrochen, es wird ein Produkt so entwickelt, dass es, also ein Stück Software in dem Fall, so entwickelt, dass es zukünftige Entwicklungen ermöglicht, ohne dass man wieder von vorne anfangen muss.
Dass es das schon mal mitdenkt, weil wenn du diese Dinge nicht mitgedacht hast, dann sind die Softwarestrukturen so, dass es schwierig ist. Man sagt auch Design for Change. Also überlege dir, was sich ändern wird. Und das sind eigentlich ja immer Anforderungen, die jeder Hersteller wissen muss, weil er ja schon ein paar Jahre am Markt ist. Ne? Beim Startup ist es was ganz anderes. Da habe ich ja wenig Erfahrung. Aber es ist doch so, dass dieses Wissen, wie die Kunden unsere Produkte einsetzen, als Wissen in einem Unternehmen heranwächst. Und dadurch kann er mir schon sagen, ne, obwohl ich überhaupt nichts von dem Produkt verstehe, was sich ändern wird, ne, wo die eingesetzt werden. Deswegen ist es dann oft so, dass man mal eine Software kommt an ihre Grenzen, nach 10, 15 Jahren vielleicht, und dann ist klar, man muss hier was Neues schaffen, aber man möchte eigentlich nicht alles Alte wegwerfen und man möchte aber nicht die gleichen Fehler wieder machen. Ne. Und dann kann man mit so einem technischen Konzept das schon mal mit reindenken in die neue Softwareplattform.
Okay, das ist ein spannender Zeitraum gesagt, 10, 15 Jahren. Nach 10, 15 Jahren wenn wir da mal was erweitern und dann andocken. Das heißt, nach 10, 15 Jahren bleibt ja quasi der Baustein vorhanden, man baut halt was dran. Ich finde das deswegen spannend, weil ich oft große Augen als Reaktion kriege, wenn ich erwähne, dass diverse Sicherheitsmängel, zum Beispiel, wenn es aufkommt in einem Linux-Betriebssystem oder in sonstigen Betriebssystemen, zum Teil 20 Jahre vorhanden sind. aber eigentlich eh egal war, solange es halt niemand gewusst hat, dass es vorhanden ist. Und dann, wenn sie aber bekannt sind, dann ist natürlich Feuer am Dach, da muss man schnell reagieren. Da bin ich auf die breite Meinung gestoßen, er war es 20 Jahre lang, so lang kann er das gar nicht, so alt kann ja dieses Stück Software gar nicht sein. Wahrscheinlich viel älter, oder? Von welchen Lebenszyklen sprechen wir denn da?
Also es muss ich mal ganz kurz abschweifen. Solche Geschichten wie cloud-basierte Software, Amazon oder Google, die werfen locker alle 10 Jahre ihre gesamte Architektur über den Haufen, weil neue Frameworks, neue Technologien, neue Programmiersprachen einfach in diesem Bereich gang und gäbe sind, dass sie sich ändern. Also, wenn ich jetzt von so einem Zyklus spreche, jetzt von 10 Jahren, da ändert sich da fundamental viel. Auf ein Embedded-System zurück, da hat sich die Programmiersprache in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Sie ist ausdifferenzierter geworden, aber grundsätzlich kannst du diese Software von vor 10 Jahren auch noch heute auf einem Embedded-System einsetzen. Aber die Software an für sich, diese Strukturen, die dieser Geräte über 15 Jahren jetzt unterstützt hat, die wächst halt in einen unwartbaren Zustand, sodass du extrem viel Aufwand hast. Für ein Gerät, das du vielleicht schon gar nicht mehr vertreibst, das irgendwie mitzupflegen, aber du kannst nicht so einfach rausschneiden, ne? Dann lässt es lieber, weil sowieso Time to Market immer das Größte ist, ne? Und deswegen kommst du aber irgendwann mal, wird es so schmerzhaft. Man spricht da von technischen Schulden. Das heißt, du hast eine Schuld in dem System drin, weil die Architektur nicht passt. Und irgendwann muss es einfach mal angehen, weil der Release dauert 3 Monate und du hast nicht diese 3 Monate und du bist letztes Mal auf die Füße gefallen. Deswegen sollte das irgendwann mal dir nicht mehr auf die Füße fallen.
Ja, okay. Weil lebt ja oft einmal, wenn man ein bisschen nach hinten rein sieht, auch zum Beispiel hinten in den Bankensystemen, da laufen ja doch noch Applikationen immer noch auf Großrechnern, auf Mainframes. Immer wieder mal hört man auch Aufrufe, wo dann Entwickler aus der Pension zurückgeholt werden, weil sich keiner mehr auskennt. Die Systeme immer noch im Laufen sind. Also es gibt doch auch sehr, sehr relevante Systeme, die über viele Jahrzehnte im Einsatz sind und einfach stabil laufen. Und da macht es dann Sinn, wenn sich damals schon, auch wenn der noch nicht Softwarearchitekt geheißen hat oder die, sich darüber Gedanken gemacht hat, wie wird denn das in Zukunft genutzt werden, oder?
Ja, ich kenne es auch so, vor allem, glaube ich, so Versicherungssysteme laufen einfach schon so lange, weil die auch die Programmiersprache, ich glaube, durch COBOL oder sowas, die gibt es eigentlich nur auch in der Nische drin. Oder wenn ich an ADA denke, in der Rüstungs- oder in der Militärtechnik. Und diese Systeme sind deswegen so langlebig, weil das komplexe Produkt nicht auseinandergezogen wird. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was ja so ein Versicherungssystem aus wie vielen Modulen, wie vielen Schnittstellen, was das alles zusammen ist. Und wenn du das vom Scratch neu schreiben wolltest, boah, das bringt bestimmt auch große Versicherungen an ihre Grenzen. Deswegen muss es einfach Experten geben, die Teile der Software auch noch warten können.
Mhm. Okay. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.